Ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht. Wer von euch kennt dieses Gebäude und kann mir sagen, was es ist? Martin. Das Hermann-Ehlers-Haus. Die meisten von euch sind bestimmt Woche für Woche fahren sie an diesem Haus vorbei. Und ich denke, allen von euch brennt die Frage unter den Nägeln, wie sieht es wohl da drinnen aus? Es steht schon seit Jahren leer. Und ich kann euch die Frage heute beantworten, denn in diesem Haus habe ich gelebt vor vielen Jahren, als es noch bewohnbar war. Das war meine erste eigene Unterkunft, mein erstes Zimmer. Und von da aus bin ich immer losspaziert in den Edeka Sanft, frisch ausgezogen mit 18 Jahren. Und ich erinnere mich richtig gut daran, dass ich gerade in diesen Situationen im Edeka da stand und mir dachte, wow, irgendwie habe ich plötzlich ganz schön viel Verantwortung. Ich kann kaufen, was ich will, keine Eltern, die irgendwie das kontrollieren. Und ich hatte den tiefen Wunsch danach, es irgendwie gut zu machen. Aber ich wusste nicht, wie. Also es gibt irgendwie so viele Faktoren, die wir einbeziehen können, wenn wir uns entscheiden. Und das habe ich da auch gemerkt. Ich hatte den Wunsch, es gut zu machen, aber ich wusste nicht, wie. Wie treffen wir also gute Entscheidungen? Ich glaube, dass es da viele Dinge gibt, die wir mit einbeziehen können. Und das ist zum einen unsere Gesundheit. Wichtig, aber natürlich auch unsere Finanzen, wie unsere finanziellen Möglichkeiten, die müssen wir auch berücksichtigen. Manchmal spielt auch Bequemlichkeit mit rein. Wie sehr bewegen wir uns raus aus unserer Komfortzone? Auch unser Ansehen oder das Ego, zumindest ist es bei mir so, dass das manchmal auch mit reinspielt in meine Entscheidungen. Und auch meine familiäre Situation. Und da in diesem Supermarkt wäre es zum Beispiel so, wenn ich nur auf meine Finanzen gucke. Als Studentin hatte ich nicht viel Geld damals und ich hätte zum Beispiel Nudeln und Pesto kaufen können. Jede Woche, jeden Tag das Gleiche, ist wahrscheinlich günstig, meine Finanzen hätten sich gefreut, aber meine Gesundheit, der täte das nicht gut. Also man sieht, wir müssen irgendwie verschiedene Faktoren mit einbeziehen. Und ich als Christin habe neben vielen anderen Faktoren vor allen Dingen die Perspektive Gottes, wo ich mir wünsche, dass die in meine Entscheidungen mit einfließt. Dass ich mich frage, mit welcher Brille sieht Gott eigentlich diese Welt? Wie schaut er auf mein Leben? Wie schaut er auf meine Entscheidungen, auf die Situation, in denen ich stehe? Und ich wünsche mir, dass meine Entscheidungen in diesen Überschneidungsflächen, man sieht die jetzt nicht ganz so gut, aber in diesen Überschneidungsflächen liegen. Die anderen Faktoren sind nicht alle schlecht oder falsch. Aber ich wünsche mir, dass ich gucke zuerst, was ist Gottes Perspektive und dann, was sonst noch so wichtig ist für mein Leben. Und ich habe direkt zu Anfang eine erste Frage für euch. Wie trefft ihr Entscheidungen? Welche Faktoren sind bei euch vielleicht besonders stark im Fokus? Und gibt es da vielleicht einen Anlass, das ein bisschen neu zu strukturieren oder zu überdenken, wie wir unsere Entscheidungen treffen? Aber wie genau sieht Gottes Perspektive eigentlich aus? Das klingt so schön und es klingt auch fromm wahrscheinlich zu sagen. Ich wünsche mir Gottes Blick auf die Welt, aber es ist manchmal gar nicht so leicht. Und wir haben in dieser Predigtreihe Freiheit und Verantwortung schon einige Themen behandelt und Marika hat das eben schon gut angekündigt. Heute geht es um einen weiteren Aspekt, der in diesen Kreis fällt. Und dafür habe ich euch einen Vers mitgebracht zu Beginn. In Jesaja 56, Vers 1 steht: So spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Das ist eine konkrete Anordnung an die Israeliten, als sie nach einiger Zeit ins zerstörte Jerusalem zurückgekommen sind. Und da wird deutlich: Übt Gerechtigkeit, wahrt das Recht. Und ich habe auch noch einen zweiten Vers mitgebracht. Der steht in Jeremia 22, Vers 3. Und da steht: So spricht der Herr, sorgt für Recht und für Gerechtigkeit. Rettet den, der beraubt wurde, aus der Hand des Mächtigen. Achtet darauf, dass den Waisen, Witwen und Fremden, die sich in eurer Stadt aufhalten, keine Gewalt angetan wird. Das ist eine Anweisung, die geht direkt an das Königshaus von Juda, weil die nämlich ganz krumm unterwegs waren. Und auch hier steht Recht und Gerechtigkeit. Scheint irgendwie ein zentraler Punkt zu sein. Aber es ist nicht nur einfach ein wichtiger Punkt, sondern ich habe noch einen letzten Vers dabei aus Psalm 11, Vers 7, und das schreibt der Psalmist, denn der Herr ist gerecht, er liebt gerechtes Handeln. Gerechtigkeit scheint also nicht nur einfach irgendein wichtiges Thema zu sein, sondern Gott selbst beschreibt Gerechtigkeit als einen Wesenszug von sich. Und ja, das macht es umso bedeutsamer, sich dem Thema heute zu nähern. Ich weiß nicht, was euch als erstes in den Sinn kommt, wenn ihr an Gerechtigkeit denkt. Marika hat es schon erzählt aus dem vom Kindergeburtstag. Ob ihr zuerst an einen Gerichtssaal denkt, wo gerechte Rechtsprechung passiert, an Streitigkeiten auf dem Arbeitsplatz. Für mich sind es auf jeden Fall die ersten Situationen, an die ich denke. Und da frage ich mich auch, ist denn nicht Gerechtigkeit das Gleiche, wie wenn ich recht handle? Wie dem auch sei, dem nähern wir uns gleich. Zuerst fällt trotzdem auf, dass in diesen beiden oberen Versen von Recht und Gerechtigkeit gesprochen wird. Und das kann, zumindest für mich, zwei Ursachen haben. Entweder es ist ein besonders wichtiger Punkt, der einfach mit zwei verschiedenen Wörtern beschrieben wird, um zu zeigen, das ist mir wichtig. Oder es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Und tatsächlich ist es im Hebräischen so, eine der Originalsprachen der Bibel, dass bei Recht und Gerechtigkeit zwei unterschiedliche Worte verwendet werden. Und das fand ich super interessant, als ich mich da ein bisschen versucht habe reinzulesen, ohne dass ich Hebräisch kann. Es gibt auf jeden Fall ein Wort, das heißt Mishpat, und das steht für normatives Recht, also für die abstrakte Gerechtigkeit. Das, was der Richter im Gericht tut, hoffentlich, nämlich gerechte Rechtsprechung. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Begriff, der heißt Staka oder so, und der könnte viel mehr im Deutschen übersetzt werden mit der Wahrung und Herstellung lebensfreundlicher Verhältnisse. Und das fand ich total interessant, weil diesen Aspekt habe ich irgendwie überhaupt nicht vor Augen, wenn ich das Wort Gerechtigkeit höre. Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich euch drei Beispiele mitgebracht, was man sich darunter vorstellen kann. Wahrung und Herstellung lebensfreundlicher Verhältnisse. In der Bibel findet man unter anderem drei Dimensionen, die dieses Wort, diese Bedeutung hat. Und die erste ist eine spirituelle Dimension. In 1. Mose 15, Vers 6 steht nämlich, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Interessant, Abraham glaubt dem Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Das zweite ist eine zwischenmenschliche Dimension und bezieht sich auf die Beziehung zu den Menschen. Das steht in Sprüche 29, Vers 7. Der Gerechte berücksichtigt das Recht der Armen, der Gottlose aber ist rücksichtslos. Okay, Gerechtigkeit zwischenmenschlich leuchtet auch ein. Und als letztes gibt es aber tatsächlich auch eine ökologische Dimension. Und das war mir nicht bewusst. In Sprüche 12, Vers 10 steht nämlich, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist unbarmherzig. Das fand ich interessant. Ein gerechter Mensch trifft nicht einfach nur gerechte Entscheidungen, indem er sagt, das war falsch oder das ist richtig, sondern ein Gerechter ist irgendwie rücksichtsvoll mit seinen Tieren. Interessant. Okay, ich hoffe, es ist deutlich geworden, Recht und Gerechtigkeit bei unseren Versen am Anfang sind nicht das Gleiche. Sie hängen eng miteinander zusammen, aber es gibt hier noch eine andere Dimension, die Wahrung und Herstellung lebensfreundlicher Verhältnisse. Das war jetzt ein bisschen der theoretische Background. Jetzt wollen wir das Ganze mit ein bisschen Leben füllen. Und das Thema Gerechtigkeit zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch die Bibel. Und das möchte ich ganz kurz einmal abreißen. Zuallererst der Sündenfall. Viele von euch kennen die Geschichte. Gott schafft den Menschen, stellt ihn in den Garten. Die dürfen in aller Freiheit tun, was sie wollen. Es ist perfekte Beziehung zu Gott. Es gibt eine Regel, die dürfen nicht von dem Baum der Erkenntnis essen, weil sonst sagt er, was die Konsequenz ist. Die Menschen tun es trotzdem und es passiert. Sie fliegen aus dem Garten, die perfekte Beziehung zu Gott ist zerstört. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gedacht habt, so, okay Gott, irgendwie ist das ganz schön drastisch. Also du bist ja liebevoll, du bist ja gnädig. Komm, das war ein Fehler, kannst du dann nicht einfach so ein bisschen drüber hinwegsehen, Auge zudrücken? Die Antwort ist nein, Gott kann das nicht, weil er ist gerecht. Sein Wesen ist gerecht. Er hat gesagt, was passiert und er handelt gerecht. Und es ja, hat ihn zutiefst getroffen, es hat ihm keinen Spaß gemacht, aber er ist gerecht, er konnte nicht anders handeln. Als zweiten Punkt, viele Jahre später, sind wir beim Volk Israel. Das Volk Israel ist Gottes Volk, er hat es erwählt und viele von euch wissen, dass sie ganz lange in Ägypten gelebt haben, in Gefangenschaft. Die wurden da unterdrückt, ausgebeutet, zur Arbeit gezwungen, alles andere als lebensfreundliche Verhältnisse. Und daraufhin hat Gott auf krasse Art und Weise Israel aus Ägypten geführt. Das an sich ist schon cool. Gerechtigkeit, er hat sich an seinen Bund gehalten und sie ja gerecht aus der Ausbeutung befreit. Aber er ist dabei nicht stehen geblieben. Er hat sie nach Kanaan geführt, das Land, in dem Milch und Honig fließen, und hat dabei lebensfreundliche Verhältnisse hergestellt. Er hat dafür gesorgt, dass es ihnen gut ging und ihm war wichtig, dass diese lebensfreundlichen Verhältnisse aufrechterhalten bleiben und deswegen hat er ihnen das Gesetz und die 10 Gebote gegeben. Das war nicht dafür gedacht, dass er die irgendwie knechten wollte und sich dachte, ja, euch zeige ich es mal, ihr seid eh schlecht oder was auch immer, ihr könnt es nicht schaffen, sondern ihm war wichtig, mit den 10 Geboten ein Leben zu ermöglichen, das lebensfreundlich ist. Und zwar für alle Beteiligten. Und die, ja, das Gesetz, hat Tobi letzte Woche gesagt, gilt heute nicht mehr 1:1 für uns. Aber es ist trotzdem super interessant, da reinzugucken und zu versuchen, ja, ein bisschen diese dahinterliegenden Prinzipien herauszuarbeiten, zu gucken, was hat Gott sich wohl dabei gedacht, als er diese Gesetze dem Volk Israel gegeben hat. Und eins habe ich für euch heute mitgebracht. Da steht in 2. Mose 23, Vers 10 bis 12. Sechs Jahre lang sollt ihr eure Felder bestellen und die Ernte einbringen. Im 7. Jahr aber sollt ihr die Felder nicht bestellen, sondern brach liegen lassen. Dann dürfen sich die Armen eures Volkes davon ernähren. Was sie übrig lassen, sollen die wilden Tiere fressen. Das gleiche gilt für eure Weinberge und Olivenhaine. 6 Tage sollt ihr arbeiten, aber am 7. Tag sollt ihr ruhen, damit euer Rind und euer Esel die Möglichkeit haben, sich auszuruhen. Und auch der Sohn eurer Sklavin sowie der Ausländer sich erholen können. Das fand ich super spannend. Also es gibt jede Menge interessante Gesetze, wenn man da mal ein bisschen guckt. Aber hier ist ein Gesetz, was für mich ja danach schreit, Gott möchte, dass keine Ausbeutung passiert. Und er benennt hier explizit diejenigen, die keine eigene Stimme haben. Er sagt, dass, also natürlich sollen sich auch alle anderen, die Israeliten, am 7. Tag erholen, aber die Leute, die er hier nennt, sind der Sohn eurer Sklavin sowie der Ausländer. Also im Volk Israel haben viele Fremde gelebt und Gott möchte, dass diese Menschen, die die härteste Arbeit machen, Zeit haben, sich zu erholen. Und auch die Tiere, die harte Arbeit machen, sollen am 7. Tag ein bisschen zur Ruhe kommen können. Das klingt in meinen Ohren für wirklich lebensfreundliche Verhältnisse für alle Beteiligten. Und als nächstes, wieder viele Jahre später, kommt das zentrale Ereignis für uns als Christen. Jesus stirbt am Kreuz. In Römer 5, Vers 8 steht, wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Das ist jetzt die zweite Klammer von dem Sündenfall. Und hier steht, Gottes Gerechtigkeit hat gefordert diese Strafe und Jesus hat sie auf uns genommen. Und das war der Akt der Erfüllung dieser Gerechtigkeit, nämlich weil Gott auch liebevoll und gnädig ist und ihm das Leid von uns als Menschen und das, was uns gedroht hat, total nahe ging. Und deswegen gilt für uns das Gesetz auch nicht mehr im Alten Testament und die Predigtreihe kann lauten Freiheit und Verantwortung und nicht, wie wir das Alte Testament und die Gesetze irgendwie in unsere heutige Zeit übersetzen und einen Regelkatalog basteln. Finde ich wirklich, ja, richtig, richtig Hammer. Und im Neuen Testament habe ich auch noch eine Stelle für euch aus Matthäus 25. Und da geht es auch um Gerechtigkeit. Das ist eine Stelle, in der Jesus vom Endgericht spricht. Und ja, die ist ziemlich lang, aber lasst sie einfach mal auf euch wirken. Da wendet sich Jesus in dieser Erzählung oder der König an die eine Seite, an die rechte Seite und spricht. Denn ihr wart hungrig und denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen: Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und ich finde diese Stelle unfassbar, weil Gott sich hier oder weil Jesus sich hier mit den Bedürftigsten, mit den Ärmsten der Gesellschaft identifiziert. Das ist eine zentrale Stelle, es geht um das Endgericht und es ist nicht einfach nur irgendein Anliegen, ein wichtiger Punkt, sondern Jesus selbst sagt: Wenn ihr mir begegnen wollt, hier und heute, dann begegnet den Bedürftigen, den Armen, denen, denen es am schlechtesten geht. Okay, wir haben jetzt geklärt, dass Gerechtigkeit im Alten Testament nicht nur eine rechtliche Komponente hat, sondern auch für die Wahrung und Herstellung lebensfreundlicher Verhältnisse gilt. Wir haben außerdem gesehen, dass sich Gerechtigkeit wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Und heute? Was machen wir mit diesem Wissen, mit unserer kleinen Bibelstudie? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Matthäus 25 lese, ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich Scheuklappen aufhabe. Ich denke mir, Kranke, die sind in Krankenhäusern, werden da gut versorgt, es gibt Fachpersonal. Leute im Gefängnis, ja, die gibt es auch in Deutschland, aber ehrlich gesagt sind die einfach so weit weg von meinem Umfeld, dass ich da, also ich habe gar keine Berührungspunkte, die übersehe ich irgendwie. Und dann gibt es noch die Leute, die im bedürftig sind, arm sind, vielleicht auf der Straße leben, aber die bekommen ja Grundsicherung und Sozialhilfen. Also ist ja eigentlich alles ganz entspannt. Wir machen es uns leicht, oder ich mache es mir manchmal leicht, meine Hände und mein Herz zu verschließen und dann das zu sehen, was ich sehen möchte. Und ich habe gerade schon gesehen, David hat mit dem Kopf geschüttelt. Ich kann euch wärmstens empfehlen, wenn ihr euch einmal einem Realitätscheck unterziehen wollt, nach dem Gottesdienst ein Gespräch mit David zu suchen. Der arbeitet nämlich mit wohnungslosen Menschen. Und es ist wirklich herzzerreißend, was David berichten kann. Und diese Argumentation oder das Denken, ach, in Deutschland, es muss ja niemand auf der Straße leben. Da gibt es so den einen oder anderen Punkt, den David euch da ja erzählen kann, der einem wirklich nahe geht. Ungerechtigkeit, Leid und Bedürftigkeit gibt es auch hier und heute in Deutschland und auch in Oldenburg. Wir müssen nur ein bisschen die Augen aufmachen. Aber ich möchte mit euch noch einen Schritt weitergehen und nicht da stehen bleiben. Und dafür habe ich euch einen Vergleich mitgebracht. Die Welt als Dorf. Ein Dorf mit 100 Personen. Und ich habe nicht nachgezählt, aber ich gehe mal davon aus, so über den Daumen, dass hier ungefähr 100 Personen sitzen. In diesem Dorf mit den 100 Personen sieht die Verteilung des Reichtums, des gesamten Reichtums auf dieser Welt ungefähr so aus. Marika besitzt als einzelne Person 50% des gesamten Reichtums. Die ganzen, so der ganze erste Block hier, die ersten 10 Personen besitzen 80% des gesamten Reichtums in diesem Dorf. Und die Hälfte von euch, sagen wir so, ihr alle, euch gehört 1%. Als nächstes können wir uns auch noch die Bildung angucken. Da gibt es 12 Menschen, nehmen wir mal so hier so euch bis da hinten, 12 Menschen, die nicht die Grundschule abgeschlossen haben. Und nur eine Person, die einen akademischen Titel hat, das bin ich, tut mir leid, ihr geht leer aus. Und 65 Personen, das ist noch mehr als die Hälfte, also irgendwo hier, haben keinen Zugang zu einem gerechten Rechtssystem. Das heißt, es gibt niemanden, der Recht spricht, wenn sie ungerecht behandelt werden, der dafür sorgt, dass sie Recht bekommen. Und als letztes, 30 Menschen, nehmen wir mal so diesen Block, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ich weiß nicht, ob man dafür Mathe studiert haben muss. Ich denke nicht, diese Ungerechtigkeit schreit meiner Meinung nach wortwörtlich bis zum Himmel. Und wir haben es gerade im Lobpreis gehört, wir haben es bei Marika gehört, dass Gott diese Ungerechtigkeit unglaublich nahe geht. Ich glaube nicht, dass er oben oder überall sitzt, sich das anguckt, auf die Welt schaut und sich denkt, ja, das ist irgendwie ein bisschen schief gelaufen und ja, also so ganz gerecht läuft es nicht, aber wir müssen mal gucken. Ich glaube, und das haben wir auch in Matthäus 25 gelesen, überall in der Bibel sehen wir, Gott identifiziert sich mit den Schwächsten. Und ich glaube, dass es ihn zutiefst bewegt und zutiefst berührt, zu sehen, dass so viel Leid, so viel unlebensfreundliche, nicht lebensfreundliche Verhältnisse auf der Erde herrschen und dass ja, da so ein Ungleichgewicht stattfindet. Und jetzt könnte man wieder denken, na gut, das ist wirklich ärgerlich, aber ich hier in Oldenburg und die ungerechte Verteilung auf der Welt, das ist alles ziemlich weit weg. Ich bin da ziemlich selten, ich kriege das nicht mit. In meinem Alltag kann ich auch wirklich nicht so viel ausrichten. Und außerdem gibt es Leute, die haben da wirklich ein Herz für, eine Berufung für, die können sich dafür einsetzen. Ich glaube, auch das ist wieder eine Denkweise, bei der wir uns ein bisschen in vielleicht auch Unwissenheit oder extra Unwissenheit und Bequemlichkeit zurückziehen und so ein bisschen einkuscheln in Gedanken, das ist ja alles ganz weit weg. Wie komme ich darauf? Auch das möchte ich einmal kurz deutlich machen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. So ungefähr, sehr modellhaft, können wir uns die Welt früher vorstellen. Es gibt unterschiedliche Dörfer, Regionen, manche kleiner, manche größer. Und da leben Menschen, die sind teilweise sehr reich und teilweise sehr arm und auch alles dazwischen, die leben zusammen. Und in ihren Dorfgemeinschaften oder Stadtgemeinschaften, was auch immer, sind als Kreise dargestellt quasi Grenzen. Die hatten nicht so viel Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren oder zu handeln. Alles spielte in diesen Städten oder in diesen Dörfern ab. Heute, was ist passiert? Sieht das Ganze anders aus. Wir haben immer noch eine Ungleichverteilung, aber es hat sich ein globaler Süden und ein globaler Norden entwickelt. Stichworte sind hier Kolonialisierung und auch Globalisierung. Und wir sehen auch, dass nicht nur ein Gefälle mit dem Norden und dem Süden zu sehen ist, sondern dass auch die Kreise weg sind und dass da jetzt plötzlich Linien sind. Und diese Linien stehen dafür, dass wir plötzlich auch mit den Leuten, die ganz weit weg sind, verbunden sind. Nicht nur übers Internet und auch nicht nur über den direkten Handel, sondern jede Person von uns ist direkt verbunden über unseren Konsum mit den Leuten, die da unten im globalen Süden leben. Und ich finde diesen Punkt unfassbar bewegend, wenn ich darüber nachdenke. In die eine Richtung nutze ich Globalisierung für mich. Ich liebe es, das ganze Jahr über Bananen zu essen, Tomaten zu essen, Leute, die Kleidung günstig herstellen, Kakao und Kaffee. Ich liebe Kaffee. Globalisierung, super. Aber in die andere Richtung, wenn es darum geht, da gibt es Leute, denen geht es richtig schlecht, die werden ausgebeutet. Da denke ich plötzlich, ja gut, also ich sehe es ja nicht direkt, das ist ja alles irgendwie ziemlich weit weg. In die andere Richtung fühle ich mich plötzlich nicht verantwortlich. Und aus meiner Perspektive ist das ungerecht, weil wir schauen auf unseren Konsum, auf unseren Wohlstand, auf unsere Bequemlichkeit, auf unseren Reichtum. Aber die andere Richtung zurück, Verantwortung zu übernehmen, da baden wir uns häufig in bequemen Gedanken mit, es ist weit weg, ich verschließe die Augen. Da kümmern sich bestimmt schon andere drum. Und ich hatte zu Beginn gesagt, dass es keinen Regelkatalog gibt. Wir haben nicht einen Verhaltenskodex, den ich euch heute hier predigen kann und sagen kann, so, und das macht ihr jetzt alle und fertig, sondern wir leben in Freiheit. Und mit diesem Wissen, dass Gott Gerechtigkeit und dass ja keine Ausbeutung stattfindet, unglaublich wichtig ist, das kann sich, glaube ich, sehr unterschiedlich und individuell in unserem Leben gestalten. Und ich möchte euch heute ein bisschen von meinem oder von unserem Leben erzählen und ein paar, ja, euch erzählen, wie das bei uns ausgesehen hat und was da passiert ist, wie wir das kreativ für uns in der Phase umgesetzt haben. Während Corona waren wir natürlich viel zu Hause und haben in der Zeit unter anderem einige Dokus geguckt und auch ein paar Artikel gelesen. Und da war viel dabei, aber unter anderem haben wir uns auch damit beschäftigt, wie zum Beispiel Obst und Gemüse angebaut wird, auch hier in Europa, also auch in Spanien zum Beispiel. Und festgestellt, viel davon ist durchaus bedenklich. Also könnt ihr gerne im Anschluss euch mal mit beschäftigen, es hat uns erschreckt. Aber auch die Arbeitsbedingungen bei Amazon. Wir waren wirklich überrascht, wie schlimm oder ja, welche Strukturen da herrschen. Ja, auch das wussten wir davor nicht so wirklich. Wir haben außerdem uns mit der Kleidungsindustrie ein bisschen beschäftigt und uns da Bilder angeguckt und Dokus gesehen, wo es wirklich schwer war, hinzugucken teilweise. Und daraufhin haben wir uns überlegt, was machen wir mit diesem Wissen? Und wir waren zu dem Zeitpunkt bei dem Studium, wir hatten nicht viel Geld und wir haben dann zum Jahreswechsel gesagt, wir starten ein Experiment. Wir haben uns eine Handvoll Regeln in Anführungszeichen aufgestellt. Also wir versuchen einfach mal mit dem Geld, was wir haben, ausschließlich Bio-Lebensmittel zu kaufen, auf Fairtrade zu achten, ein Jahr lang oder nur regionales Obst und Gemüse zu essen und wir boykottieren Amazon. So, das haben wir als Experiment gestartet und weitergeführt. Und es war total interessant, weil natürlich mussten wir ein bisschen umdenken. Wir hatten ja nicht plötzlich mehr Geld und mussten an der einen oder anderen Stelle verzichten, auf Secondhand-Artikel zurückgreifen, kreativ werden. Aber was das Krasse für uns in dem Jahr war, dass wir erlebt haben, dass sich Gott auf unsere Seite stellt. Und ich habe da einen Vers mitgebracht, Matthäus 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Und für uns sah das so aus, dass wir in diesem Jahr einen totalen finanziellen Segen erfahren haben. Der war sehr vielfältig und unter anderem habe ich in dem Jahr total unerwartet ein Stipendium bekommen, was eine riesengroße finanzielle Entlastung war. Und das war alles in einem sehr krassen zeitlichen Zusammenhang. Und wir haben uns so getragen gefühlt und haben gesagt, wow, wir sind da ein Wagnis eingegangen. Wir haben es als Experiment gestartet, aber wir haben erfahren, dass sich Gott an unsere Seite stellt und sagt, ich freue mich darüber, dass ihr das versucht und ich segne euch. Und wir haben außerdem uns auch damit beschäftigt, wie hier in Deutschland Fleisch produziert wird. Und sind zu dem Punkt gekommen, dass Massentierhaltung nicht unbedingt lebensfreundliche Umstände für Tiere, Schweine, Hühner sind. Und haben für uns gesagt, okay, das hätten wir eigene Kühe oder eigene Schweine, dann würden wir anders mit denen umgehen. Wir können das nun mal nicht so richtig beeinflussen. Deswegen versuchen wir einfach mal, das zu reduzieren. Wenn wir die Entscheidung treffen können bei uns zu Hause, dann lassen wir das. Aber, und das fand ich cool, bin ich mit dem Fahrrad gefahren, in 2 Jahren, von München nach Athen. Und die ganze Strecke über, so ab Kroatien, war das wirklich schwierig, wenn man irgendwo was essen wollte, etwas zu finden, was ohne Fleisch war, weil die halt da noch nicht so viele vegane Produkte hatten. Und ihr glaubt nicht, wie dankbar ich es war, in der Zeit zu sagen, ich lebe in Freiheit. Ich kann essen, was ich will. Wenn ich hier in Deutschland bin, wenn wir einkaufen, dann handle ich nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn ich da bin, dann kann ich nach bestem Wissen und Gewissen alles essen. Und ich bin frei. Und das war für mich so ein besonderer Moment, währenddessen, aber auch im Nachhinein, dass ich gesagt habe, ich habe keine Regeln. Ich versündige mich nicht, weil ich irgendetwas mache, nicht perfekt bin, sondern ich möchte handeln, aber ich bin frei. Und In dieser Freiheit haben wir zum Beispiel auch unser Experiment mit der Saisonalität oder Regionalität aufgehört nach einem Jahr. Wie gesagt, wir haben viel gelernt, aber für uns ist das aus verschiedenen Umständen gerade nicht mehr wirklich dran und fühlen uns dabei auch nicht schlecht, dass wir gesagt haben, dieses Experiment haben wir beendet. Und diese ganzen Entscheidungen und auch noch weitere haben Nico und ich für uns in unserer Ehe als Nachhaltigkeitswert definiert. Und ich wäre super gespannt, jetzt, wenn ich in eure Köpfe gucken könnte oder so auf eurer Stirn stehen würde, was in euren Köpfen abgehen würde. Das Thema der Predigt war nämlich eigentlich auch Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, es erst am Ende zu benennen, weil ich glaube, dass Nachhaltigkeit heute in gewisser Weise ein Modebegriff geworden ist. Es gibt Greenwashing, irgendwo steht nachhaltig drauf. Damit passiert so viel Blödsinn auch, Marketingstrategien. Und man hat ganz verschiedene Assoziationen. Es findet auch eine Art Polarisierung statt. Ich mache nur nachhaltiges Handeln. Ich bin komplett der Öko. Ich mache das und das und das und habe ganz viele Regeln. Und andere, die sagen, boah, Nachhaltigkeit, diese ganzen Studierenden an den Unis oder was auch immer, die haben da auch ein ganz klares Bild. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Und ich glaube und ich hoffe, ich kann es auch ein bisschen zeigen, dass auch aus der Bibel heraus Nachhaltigkeit ein ganz zentraler Begriff ja auch für uns Christen ist. Und auch das möchte ich ein bisschen erläutern. Wo ist denn mein... Ah, das wollte ich erst. Die Nachhaltigkeit, es gibt ein Modell, das heißt Nachhaltigkeitsdreieck, hat drei Ecken, drei Dimensionen. Das eine ist die soziale Ecke. Das steht für Gerechtigkeit. Haben wir gerade in der Bibel gesehen, Gerechtigkeit ein zentrales Thema. Alle Menschen sollen gerecht behandelt werden und fair leben können. Eine zweite Dimension ist die Ökologie. Auch die haben wir betrachtet. Da geht es um den bewussten Umgang mit der Schöpfung, um die Bewahrung und Erhaltung, dass wir sie nicht ausbeuten, sondern dass wir bewusst handeln. Und die Spitze in dem Dreieck ist aktuell die Ökonomie. Die habe ich heute ein bisschen ausgeklammert. Da geht es insbesondere um das Wirtschaften, das nachhaltige Wirtschaften, Kreislaufwirtschaft. Falls euch das interessiert, können wir da später drüber reden. Aber alle diese Dimensionen spielen zusammen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und jetzt könnten wir als Christen ja denken, okay, das ist interessant, aber vielleicht könnten wir... Vielleicht könnten wir als Christen ja uns ein eigenes Nachhaltigkeitsdreieck basteln und einfach so einen Schwerpunkt auf den sozialen Bereich legen, weil das ist doch das, da geht es um Menschen, das ist besonders wichtig. Und auch den Gedanken möchte ich kurz vertiefen und sagen, warum das nicht geht und ein bisschen zu leicht gedacht ist. Und zwar Klimawandel ist hoffentlich allen ein Begriff und hier im Westen kann man manchmal ja sich ein bisschen da rein denken und sagen, na gut, das ist ja alles nicht so schlimm und ja, weiß ich nicht. Also auch da schieben wir das mal ein bisschen weg. Das Problem ist aber, dass indem wir diese Dinge und auch die Signale nicht ernst nehmen, uns auf Privilegien stützen, die nun mal wir hier im Westen haben. Die Folgen des Klimawandels treffen aber diejenigen am schwersten, die am wenigsten dafür können und die sich auch am wenigsten dagegen schützen können. Und um zwei Beispiele zu nennen, geht es zum Beispiel um Landstriche in Iran, in Indien, die teilweise Temperaturen über 50 Grad bekommen werden, wo es für Menschen nicht mehr möglich ist zu leben. Das heißt, diese Menschen, die noch nie verreist sind, die da ihre Äcker haben und sowieso schon arm leben, müssen irgendwie woanders hinziehen, weil sie dort einfach nicht mehr leben können. Oder ganze Inseln werden überschwemmt, weil der Meeresspiegel steigt. Das alles sind Konsequenzen des Klimawandels und ein bewusster Umgang mit der Natur und diese ökologische Komponente hat also automatisch auch Auswirkungen auf die soziale Komponente. Und deswegen können wir nicht einfach sagen, wir schauen nur auf das eine. Diese Pfeile, die ich dargestellt habe, bedeuten Es gibt eine Interaktion der verschiedenen Ecken. Wir können nicht nur eine Seite getrennt betrachten. Und wenn wir jetzt schauen, jetzt kommt die Folie nämlich, unsere Entscheidung vom Anfang. Ich habe euch erzählt von der Melissa vor vielen Jahren, die im Edeka Sanft stand und sich überlegt hat, was sie einkaufen soll. Damals habe ich es noch nicht kommen sehen, was ich in den Jahren danach einmal lernen werde, weil ich überhaupt mit gar keinem Nachhaltigkeitsbezug aufgewachsen bin. Und ich wusste nicht, dass auf meine Frage, wie ich gut einkaufe, für mich einmal ganz klare, ja, neue Komponenten reinkommen, wie regionales Obst und Gemüse, wie zu gucken, wer hat meine Schokolade produziert. Und ja, das waren Dimensionen, die waren mir da nicht bewusst. Genau, jetzt habe ich noch einen letzten Einwand für euch, wenn ihr das Ganze hört. Ich habe es auch schon gehört und vielleicht denkt ihr das auch. Was bringt es denn, wenn ich auf etwas verzichte oder nachhaltiger lebe? Ich bin nur ein einzelner Mensch. Das macht im Großen und Ganzen doch keinen Unterschied, solange Konzerne, Staaten oder andere große Player nicht umdenken, ist mein Verhalten doch völlig irrelevant. Wenn ich nicht mehr fliege oder das Licht ausschalte, verändert sich das Klima weiter. Ob ich Fahrrad fahre oder mit dem Auto fahre, die paar Emissionen tun doch nichts. Im Gegensatz zu den Emissionen der Kohlekraftwerke in China zum Beispiel. Und das sind, finde ich, berechtigte Punkte. Aber ich habe für mich da ein Bild, was mich unfassbar motiviert. Und ihr kennt bestimmt die Geschichte von den 5 Broten und 2 Fischen. Jesus predigt einer großen Menschenmenge. Über 5000 Leute hören ihm zu. Sie haben Hunger. Alle raten ihm, ihn nach Hause zu schicken. Und dann kommt ein kleiner Junge zu Jesus und sagt, hier, ich habe 5 Brote und 2 Fische. In der Bibel steht nicht, was er sich dabei gedacht hat oder viel drumherum, aber mich bewegt dieses Bild total, weil ich denke mir, ich möchte Jesus aus tiefer Liebe und aus tiefem Vertrauen meine 5 Brote und 2 Fische geben. Ich möchte nicht erst meine Analyse anstellen und sagen, ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich wirksam? Also 5 Brote und 2 Fische für die gesamte Menge. Im Zweifel komme ich dabei auch einfach nur zu kurz. Da hat ja niemand was davon, habe ich Hunger und alle anderen haben auch Hunger. Oder ich gebe nur 5 Brote und 2 Fische und der andere gibt einen Einkaufswagen. Ja, dann weiß ich nicht, fühle ich mich vielleicht schlecht. In der Bibel steht, dass der Junge mit den 5 Broten und 2 Fischen zu Jesus kommt und die ihm gibt. Und das Gleiche möchte ich auch tun. Ich möchte in aller Freiheit leben und in aller Freiheit in die Bibel schauen und ich möchte mich bewegen lassen. Ich möchte gucken, was bewegt Jesus. Und wenn ich sehe und lese, da gibt es Ungerechtigkeit, dann möchte ich mich herausfordern lassen und ich möchte Jesus aus Liebe und Dankbarkeit, nicht aus Panik, nicht aus Zwang, nicht aus alle machen Panik um den Klimawandel und ich muss da jetzt mitmachen, sondern ich möchte aus Liebe und Dankbarkeit handeln, das, was ich habe. Und vielleicht macht Jesus daraus etwas Großes. Vielleicht kann ich auf meinem Weg Menschen inspirieren und mitnehmen, aber vielleicht auch nicht. Dann geht es um mein Herz und um meine Haltung. Und ich habe euch jetzt eine letzte Folie mitgebracht. Die zeige ich euch gleich erst, wenn das Lobpreisteam spielt. Und die ist voll, nicht erschrecken. Und da stehen jede Menge Dinge drauf. Und ich wünsche mir und lade euch ein, dass ihr gleich in der nächsten Zeit mit Gott ins Gespräch geht, diese Dinge durchlest und auf euch wirken lasst. Dass ihr euch fragt, was könnte ein Schritt sein, den ihr vielleicht heute mitnimmt in die nächste Woche, in den nächsten Monat. Nicht nach links und rechts schauen, nicht der macht das ist zu wenig, ich muss mehr. Nein, was ist für euch gerade dran? Was möchte Gott euch sagen? Wo möchte er euch herausfordern? Dazu lade ich euch ein, das durchzulesen und ja, damit mit Gott ins Gespräch zu kommen.